mit Katrin Materna. Hallo. Vor 7 Jahren, da ist es den Maori in Neuseeland gelungen, einen Fluss, den Whanganui auf der Nordinsel, zur juristischen Person erklären zu lassen, mit allen Rechten, die dazugehören. Sie betrachten diesen Fluss als einen Vorfahren, also wie eine Art Familienmitglied. Was das bedeutet und wie sich das auf das Leben am Fluss auswirkt, das hat sich Michael Franzen angeschaut.
Especially on a farm, is that if you open a gate and go through it, you must close it.
Frances Marshall hat ihre Prinzipien. Wer durchs Gatter will in ihrem Gemüsegarten am Ufer des Whanganui, Neuseelands drittlängsten Fluss, muss es prinzipiell auch wieder schließen. Die Bäuerin dreht sich zur Seite. Da drüben unter den Ulmen lungern sie schon, ihre zwei Schatten, Dolly und Molly. Die Schafe sind mit einem gesunden Appetit gesegnet. Deshalb Gatter zu. Die 63-Jährige stapft durch die Gemüsebeete. Die Kartoffeln brauchen noch etwas, doch der Blattsalat, sie bückt sich, dürfte schon soweit sein. Frances fängt an, in der Erde herumzuwühlen. Die Neuseeländerin liebt das. Ein, zwei gekonnte Handgriffe und schon landet der Salat in ihrem Korb. Jetzt schnell runter ans Flussufer, in die Abendsonne. Die Farmerin läuft durch das hohe Gras zu ihrer Lieblingsstelle, bei den Stromschnellen. Zickzackförmig bahnt sich der Whanganui hier seinen Weg, wild und ungestüm, im neuseeländischen Nirgendwo. Bis zur nächstgelegenen Stadt ist es gut eine Autostunde.
This is quite calm compared to. So from the house up top.
Das ist noch relativ ruhig. Wenn Hochwasser ist, kannst du ihn oben hören. Es hört sich an wie Puh. Es ist wirklich laut, intensiv. Ich liebe das. Wie soll ich das beschreiben? Es ist mächtig. Ja, das ist das richtige Wort. Er ist mächtig. Und ein Chamäleon. Wirklich schade, dass du nicht in der Trockenzeit hier warst. Bei Niedrigwasser ist er ganz sauber. Er verbreitet dann ein Gefühl von Ruhe und Frieden. Wenn wir Leute vom Fluss uns nicht gut fühlen oder schlecht drauf sind, gehen wir runter zum Ufer und schöpfen etwas Wasser. Es reinigt uns.
Das Leben am Fluss. Frances kennt es seit Kindesbein. Aufgewachsen ist sie in Coronity, einem Weiler mit nicht viel mehr als einer Kirche und ein paar Bauernhöfen, als Tochter eines schottischstämmigen Farmers und einer Maori. Ihre Kindheit sei eigentlich ganz schön gewesen, meint die Frau mit den melancholischen Augen, ehe sie sich ans Flussufer setzt und eine Zigarette anzündet. Sie schaut irritiert hoch. Tatsächlich da oben, das Geräusch, das muss ein Auto gewesen sein. Normalerweise fährt um die Uhrzeit niemand mehr die Whanganui River Road entlang, die einzige Verbindung zu ihrem Bauernhof weit und breit. Frances zieht an ihrer Zigarette, pafft kleine Wölkchen. Das Nikotin, irgendwie scheint es sie zu beruhigen. Sie hat früh geheiratet, einen Weißen, früh 4 Kinder bekommen, in der Stadt ihr Glück gesucht. Alles früh, zu früh. Ihr Ex sei Vergangenheit, meint die zierliche Frau. Sie selbst halb froh gewesen, als sie ihr Bruder für ihren Clan die Farm kaufte und von ihr wissen wollte, ob sie sich vorstellen könne, in der Abgeschiedenheit zu leben. Nur sie, die Schafherde und der Fluss.
I never thought I'd get to come and live back on the river when I moved away.
Ich hätte nie gedacht, dass ich noch einmal zurückkehren und am Fluss leben würde. Es ist ein Geschenk. Der Fluss verströmt eine Ruhe. Einfach wunderbar. Ich weiß, hier bin ich zu Hause.
There's a saying, it's like, mai te kahui maunga ki Tangaroa, ko au te awa, ko te awa, ko au. So from the mountain to the sea.
Es gibt diesen Spruch, vom Berg zum Meer. Ich bin der Fluss und der Fluss ist ich. Das beschreibt es ganz gut. Ich fühle mich ihm sehr nah, auch spirituell. Dem Fluss und dem Fiona, dem Grund und Boden. Der Grund und Boden ist wichtig, weil er die Verbindung zum Fluss herstellt.
Der Whanganui in Neuseeland ist ja nicht irgendein Fluss, sondern der längste schiffbare Fluss des Landes. 2005 im neuseeländischen Kinohit River Queen verewigt und ein Novum. Seit 2017 besitzt er Personenstatus als erster konkret benannter Fluss weltweit mit allen Rechten, Befugnissen, Pflichten und Verbindlichkeiten einer juristischen Person.
It's really awesome. It just means that
Das ist wirklich großartig. Es bedeutet einfach, dass unser Awa, unser Fluss, anerkannt ist als lebendes Wesen, um den man sich kümmern muss. Wir können nichts mehr gegen das Kraftwerk am Oberlauf tun, das ist halt da. Aber nun können wir den Fluss so gut es geht schützen.
Wenn nur die Sandfliegen nicht wären. Francis wedelt mit den Händen. Stechen immer, ohne dass man es merkt, die Little Buggers, die Quälgeister. Vorsichtig drückt sie die Zigarettenkippe aus und packt den Stummel in die Schachtel. Zeit zum Aufbruch. Francis schaut auf ihr Handy. Eine Nachricht von Amy, ihrer Tochter. Sie will gleich noch mit den zwei Mädchen vorbeischauen. Ehe man sich versieht, ist Grandma schon in die Küche geflitzt. Den Blattsalat in der einen Hand, Handy und Zigaretten in der anderen. Jetzt schnell eine Kleinigkeit vorbereiten und gut durchlüften. Schon seit Längerem liegt ihr Amy in den Ohren, wann sie denn endlich mit dem Rauchen aufhören wolle. Die Kettenraucherin reißt das Küchenfenster auf. Vom Fluss weht eine kühle Brise. Nachher bloß keinen Streit. Reicht ja schon, dass Amy sie wegen ihres Tattoos aufzieht.
The tattoo on my chin is called a Mokokowai.
Das Tattoo auf meinem Kinn nennt sich Mokokowai. Mokokowai werden von Maori-Frauen getragen. Jedes ist anders und hat eine spezielle Bedeutung. Meines hat einen Bezug zum Whanganui. Die Linien hier, das symbolisiert die Wellen. Früher war es ganz normal, ein Kinn-Tattoo zu haben. Doch durch den Kolonialismus wurde es zurückgedrängt. Es galt als anrüchig. Aber die Kawai werden unter uns Maori-Frauen wieder beliebter. Wir zeigen damit, wie stolz wir sind, Maori zu sein. Einige unserer Alten haben damit immer noch ein Problem. Sie sagen, aber du kannst dir doch kein Tattoo aufs Kinn machen lassen. Die haben gar nicht mehr aufgehört. Das ging die ganze Zeit so, da-da-da und dies und das.
Regt sich Francis auf. Doch zumindest ihre zwei Enkeltöchter mögen das Tattoo. Nachher wird sie mit ihren Enkelinnen wieder singen, ihr Lieblingslied über den Mighty River, den mächtigen Fluss.
So it goes. Haere mai, noe mai ra, inga iwi e, haere mai.
Auf Francis' Tipp ist Verlass. Die Fahrt entlang der Whanganui River Road, der Flussstraße, Richtung Nationalpark, sie ist wirklich atemberaubend. Es geht ruckelnd vorbei an bizarren Felsformationen, tiefen Schluchten und Sandbänken, groß wie Fußballfelder. Erst vor 10 Jahren wurde die Strecke durchgängig asphaltiert. Verkehr gibt es kaum, Hinweisschilder nur sporadisch. Dafür Schlaglöcher von der letzten Flut und die Schwestern der Barmherzigkeit bei Kilometer 50 auf der Whanganui River Road. Location, Location, Location. Selbstverständlich thront es oberhalb des Stroms auf einem Hügel, schlohweiß und schon von Weitem sichtbar, das Kloster von Jerusalem, dem neuseeländischen Jerusalem. Die Treppe, sie ist steil, der Aufstieg schweißtreibend. Gründerin Suzanne Aubert, eine französische Nonne, hatte im ausgehenden 19. Jahrhundert nicht nur einen guten Riecher für den perfekten Standort, sondern auch Sendungsbewusstsein, von wegen Jerusalem.
Other ideas that come to mind when we think about the Psalms.
Bibelstunde im Festsaal, so weit, so vorhersehbar in einem Kloster. Doch wer sich da über die Schöpfungsgeschichte austauscht, sind keine Nonnen, sondern rund 30 Pilgerinnen und Pilger zu Besuch aus Auckland, Neuseelands Wirtschaftsmetropole. Die Nonnen, erzählt Rod Oram in einer Pause, müssen in der Kapelle sein, bei der Andacht. Der Organisator der Pilgertour läuft barfuß durch den weißen Klinkerbau, vorbei am vergilbten Foto der Klostergründerin und einer Reihe Pritschenbetten. Hinten ist eine ruhige Ecke, da könne man sich unterhalten. Die Nonnen also. Ja, viele seien es nicht mehr, vielleicht 5, 6, auch nicht mehr die Jüngsten, konstatiert der Anglikaner, der selbst stramm auf die 80 zugeht und bestens im Bilde ist.
The personhood of the river, we were discussing Wir haben heute Morgen über den Personenstatus des Flusses geredet, nachdem wir die Möglichkeit hatten, runter zum Flussufer zu gehen. Das ist bei uns Thema, auf jeden Fall. Der Whanganui ist unglaublich schön. Er versorgt uns Menschen mit unvorstellbaren Reichtümern. Doch das ist in Gefahr. Wenn wir so weitermachen, werden wir den Fluss töten. Deshalb ist der Personenstatus so wichtig, als Schutzmechanismus. Es ist 5:05. Wir haben heute Morgen selbst gesehen, dass der Fluss in keinem guten Zustand ist. Er war ziemlich dreckig. Ich glaube, das kommt von der ganzen Landwirtschaft, den Kühen. Da gibt es noch viel zu tun.
Watt steht auf. Ganz schön heiß hier. Das ist doch nicht normal, grummelt der Vorsteher der St. Andrews-Gemeinde, ehe er sich mit einem Taschentuch den Schweiß von der Stirn wischt. Das sei alles menschengemacht. Zeichen der Klimakrise. So sieht er das. Auf der Busfahrt von Auckland hat der Pilger lauter Kühe auf den Weiden gesehen. Kühe im Land der Schafe. Also wirklich. Rod schüttelt den Kopf. Tatsächlich hat sich die Zahl der Wiederkäuer seit den 90er Jahren verdoppelt auf über 10 Millionen. Gut für die Milchindustrie, den Export nach China, schlecht für die Umwelt. Kühe produzieren Methan, brauchen viel Platz, viel Wasser. Flusswasser, auch wenn der neue Schutzstatus des Whanganui das eigentlich nicht hergibt. Doch anscheinend gäbe es da Schlupflöcher, hat Rod erfahren. Mit dem einen oder anderen Rindvieh hat auch er hier schon so seine Erfahrungen gemacht.
Hallo.
Hey,
I'm fine, how are you?
Good.
My name is Michael. I'm a German journalist, and I'm doing a story here on the river.
Mit mir kannst du Deutsch sprechen.
Ach Mensch, das ist ja super. Bist du auch Deutscher oder?
Ja, ja.
Ach so, wo kommst du denn her?
Aus Stuttgart.
Steffen macht am Kloster Zwischenstopp und einen etwas ledierten Eindruck. Der 37-Jährige fasst sich an den rechten Arm. Vor gut einer Stunde ist ihm der Hinterreifen geplatzt. Er auf seiner Radtour durch Neuseeland gestürzt. Die Südinsel hat er abgehakt. Jetzt ist die Nordinsel dran in Auckland, in 2 Wochen Endstation.
Platten hatte ich natürlich ganz viele, was natürlich auch am Gepäck liegt. So. Seitdem habe ich den Ersatzreifen hier dabei. Dieses Jahr hatte ich einen Speichenbruch auf der Südinsel noch, auf dem Hinterrad. Sonst ganz viel Kettenrisse, Platten, Tausende, also ja, alles Mögliche.
Der Mann mit der abgewetzten Radlerhose kramt in seiner Satteltasche. Irgendwo muss noch das Sandwich sein, das er sich heute Morgen an der Tankstelle gekauft hat. Seitdem ist er durchgefahren. Macht, Steffen schaut auf das Tacho, exakt 52 Kilometer. Was es mit dem Kloster und dem Fluss auf sich hat, das wisse er nicht, erwidert er und beißt ins Sandwich. Der Fluss habe was? Einen Personenstatus? Echt jetzt? Hört er zum ersten Mal. Schon etwas strange. Aber vielleicht hilft es ja der Umwelt, schiebt der Mann hinterher, der in Stuttgart eine Biogärtnerei betreibt. Das Umweltding beschäftigt ihn schon länger. Nicht nur berufsbedingt, sondern auch aus schlechtem Gewissen, aus Flugscham.
Das ist ein Ding, wenn Neuseeland einen Nachteil hat, dann dass es so weit weg ist halt und dass man so lange und eben unterwegs sein muss. Aber Nachhaltigkeit ist ein wichtiges Thema für mich. Mir ist es auf jeden Fall wichtig im Leben, aber was mir eben auch wichtig ist, ist das Reisen. Und Neuseeland, das stand schon ganz lange auf meiner Liste und das musste jetzt einfach mal sein.
Nur ein paar Kilometer weiter, stromaufwärts und schon wieder Radfahrer. Diesmal gleich eine ganze Traube. Das Land der Hobbits. Es ist nicht nur unter schwäbischen Einzelgängern beliebt, sondern auch beim großen Bruder auf der anderen Seite der Tasmanischen See. Unter australischen Radfahrerinnen und Radfahrern gilt die 67 Kilometer lange Strecke entlang der Whanganui River Road als Geheimtipp. Kaum ein Auto, Linksverkehr wie zu Hause und Adrenalin pur. Zumindest dann, wenn man bei Kilometer 63 kurz vor Pipiriki, der letzten Ortschaft vom Nationalpark, noch mal so richtig auftritt.
Oh, we're so tough, man. Well, you've never met a tougher.
Hartgesotten ist sie wirklich, die australische Radfahrerklicke, und gänzlich tiefenentspannt auf ihrer Pause. 7 Tage sind sie schon unterwegs, 2 davon auf dem Whanganui im Kanu, die Räder mit drauf. Alle Rettungsschwimmer, alle um die 50, alle noch ganz beseelt von ihrer Kanutour durch die Stromschnellen am Oberlauf des Whanganui, da, wo kein Auto hinkommt und es keinen Handyempfang gibt. Alles Simones Schuld. Die Frau mit den Lachfalten lehnt ihr Rennrad an einen Stromkasten und bückt sich. Der Dreck an ihrem Rad, der muss weg, möglichst schnell. Die Physiotherapeutin hatte die Idee für die Tour. Wollte zu ihrem 50. Geburtstag etwas Besonderes erleben. Nicht das Opernhaus in Sydney, sondern Survival-Tour im neuseeländischen Outback. Ähnlich wie Steffen weiß sie wenig über den Fluss, seinen Personenstatus.
Oh, I didn't know that. I can see that.
Ach wirklich? Das wusste ich nicht. Aber es ist naheliegend. Der Fluss verströmt ein gutes Gefühl, besonders wenn du mit dem Kanu auf ihm unterwegs bist.
Simone reibt sich die Hände. Radfahren ist schon nicht ohne, aber Kanufahren für die Hände noch anstrengender. Hat sich aber gelohnt.
Du spürst diese Aura. Ich bin selbst ein bisschen spirituell in dieser Hinsicht. Der Whanganui strahlt Ruhe aus, Gleichmut. Das ist schon ein besonderer Fleck Erde hier. Gestern hatten wir ein interessantes Erlebnis. Uns kamen ein paar Einheimische entgegen vom Jagen. Einer trug einen Hirsch auf seinem Rücken. Hier, ich kann dir das Foto auf dem Handy zeigen, siehst du? Und da, die Frau mit dem Gewehr. Das ist schon irre. Da fährst du nichts ahnend mit dem Rad um die Ecke und dann sowas.
Meint die Australierin, ehe sie sich aufs Rad schwingt. Genug geredet.
Anyway, we must go. Yeah, yeah, lovely sure. to yeah. meet you.
Yeah, thank you very much. Yeah. Yes, here. Yeah. Safe trip.
Love this place.
Yeah.
Die einen fahren weg, die anderen kommen angefahren.
No worries, otherwise I'm
bei Kilometer 67 endet die Whanganui River Road. Wie könnte es anders sein? Am Flussufer. Von hier geht es nur mit dem Boot weiter. Einem wackeligen Schnellboot mit ein paar Schramm.
Oh, good morning, folks, and welcome to the Whanganui River. My name is Thomas.
Die Schwimmwesten schön stramm ziehen. Tourleiter Thomas kennt da kein Pardon. Schließlich geht es die nächsten Stunden durch den wilden und weitgehend unberührten Oberlauf. Rein in den Nationalpark. Ein grünschimmerndes Labyrinth aus Seitenarmen voller Aale und Baumriesen. Und das geht nur mit einer Ausnahmegenehmigung. 32 Kilometer sind es bis zur Brücke ins Nichts. Dauert normalerweise eine Stunde. Mit Thomas am Steuer keine 50 Minuten. Tempo, Tempo, Tempo. Vorzugsweise in Schlängellinien, um die Stromschnellen zu umschiffen. So geht es in einer Tour. Es knirscht, es zischt, es macht dem Maori mit seinen Tattoos größtes Vergnügen. Vor 100 Jahren ging es noch gemächlicher zu. Damals tuckerten Dampfboote den Fluss entlang, vollbeladen mit Reisenden und Gütern. Die Pötte sind verschwunden, Thomas und seine Passagiere weiter im Geschwindigkeitsrausch. Routiniert steuert er das Schnellboot, umschifft Felsen, die sich unter der Wasseroberfläche verstecken, und Sandbänke, auf denen letztens erst irgendwelche Kajaks gestrandet sein sollen, die dann nicht mehr wegkamen. Thomas aber kennt auf dem Whanganui jede Ecke, fühlt sich ihm verbunden. Nur mit dem Personenstatus des Flusses, seines Flusses, sollte man ihm besser nicht kommen. Er tippt sich an die Stirn. Bullshit sei das. Überflüssig, er selbst schon praktizierender Umweltschützer gewesen, als es das Wort noch gar nicht gab. Er bremst abrupt, um mit der freien Hand nach rechts zu zeigen. Da oben auf dem Felsen hinter den Buchen steht er, der Hof seines verstorbenen Großvaters. Das Motto vom Alten lautete: Sei genügsam und behandle den Fluss mit Respekt.
Da oben bin ich aufgewachsen, auf der Farm. Es war alles total anders. Sehr isoliert. Mama und Papa lebten auf dem Hof. Und Opa. Sie haben uns zu Hause unterrichtet. 7 Tage die Woche. Von 8 bis 12 Uhr. Danach mussten wir auf der Farm arbeiten. Bis Anbruch der Dunkelheit. Wir hatten keinen Strom, kein Leitungswasser. Für heißes Wasser musstest du ein Feuer machen. Alles wurde auf dem offenen Feuer gekocht. Kein Fernseher.
Everything was cooked on open fires. No telly.
Weiter geht es, tiefer in den Dschungel, zum Schluss nur noch langsam. Das Boot, es ruckelt nicht mehr, sondern gleitet sachte durchs Wasser,
bis es endlich da ist, das Ziel, die Anlegestelle, versteckt hinter feuerroten Felsen und Gestrüpp. Die Anlegestelle ins Nichts. Also raus aus dem Boot, Schwimmweste ab und laufen, zügig laufen. Thomas rennt vor, gut eine Dreiviertelstunde. Durch dichten Regenwald, er steil bergauf, dann steil bergab. Und dann taucht sie plötzlich auf an einem Seitenarm des Whanganui, die Brücke ins Nichts. Straßen sucht man vergeblich. Dass das so ist, hat mit Neuseelands Kolonialgeschichte zu tun.
Wohl wahr. Das Land wurde nach dem Ersten Weltkrieg an die rückkehrenden Soldaten verteilt. Eigentlich gehörte es ja uns Maori, aber das kümmerte niemanden. Die Ex-Soldaten sollten dort Landwirtschaft betreiben, doch das hat sich nicht getragen. Deshalb hat sich die Natur wieder ausbreiten können. Und so steht hier einsam und verlassen diese Betonbrücke. Mitten im Nichts.
Zwei Stunden später, zurück vom Ausflug zur Brücke ins Nichts, wieder auf festem Boden. Ohne Josephine, der Schwester von Thomas, läuft bei Whanganui River Adventure nichts. Wer mehr über das Business erfahren wolle, das einzige in Maori-Hand in der Gegend, hatte Thomas einem beim Aussteigen noch mitgegeben, sei bei Big Sis, der großen Schwester, richtig aufgehoben. Also schönen Gruß von Thomas und einfach hin. Die Anlegestelle hoch, am Kinderspielplatz vorbei, rein in die Einfahrt und fragen. Theoretisch, praktisch nur bedingt. Denn wer da aus dem Kabuff hinter dem Tresen kommt, hat schlechte Laune und keine Sprechstunde.
Nein.
Why not?
Because I don't want to.
Journalisten fragen von einem Typen aus Deutschland über die Seele, den Zustand des Flusses. Oh nein, tönt es schlecht gelaunt. Bis Bruderherz vorbeischaut und sich Josephine einen Ruck gibt.
Yeah, I'm happy to do a short one.
Ein kurzes Interview. Josephine trommelt mit den Fingern auf der Kasse am Tresen. Kann losgehen. Frage also, was bedeutet ihr der Personenstatus des Flusses? Spielt er eine Rolle?
I think for those that believe it, yes. But for us that live here.
Für die, die daran glauben wollen, ja. Aber für uns hier, nein. Für uns spielt dieser Status keine Rolle. Der Fluss hat sich dadurch nicht verändert. Ich bin hier aufgewachsen. Er war unser Spielplatz. Als Kinder haben wir in ihm gebadet. Das war vollkommen sicher, nicht wie jetzt. Ich würde meine Enkel da nicht mehr drin baden lassen.
Josephine schaut genervt zu Thomas. Reicht das nicht langsam? Deshalb nur noch eine letzte Frage. War sie denn Anfang des Jahres auch bei der traditionellen Pilgerfahrt ihres Maori-Stammes auf dem Fluss? Ihre Augen werden zu zwei schmalen Strichen. Nein, war sie nicht.
Wir durften während der Pilgerfahrt nicht einmal auf den Fluss. Wir mussten deshalb alle Reservierungen canceln. Und das, obwohl wir selbst Iwi sind, Maori. Aber es bedeutet anscheinend nichts. Wir bedeuten ihnen nichts. Natanga Tutiaki, unsere Dachorganisation an der Stadt, hat uns nicht mal konsultiert. Du konntest nur tun, was sie dir sagen. Wir haben versucht, mit ihnen zu reden, aber da war nichts zu machen. Sie meinten, wir schließen den Fluss. Für alle. Auch für euch Tourbetreiber.
We're closing the river and it's closed to all of you operators.
Es reicht. Josephines Laune ist endgültig im Keller. Der Besuch fast schon aus der Tür, da kommt sie angeflitzt. Eines will sie noch loswerden. Nancy sei von allen die Schlimmste. Eine selten blöde Kuh. Nancy Trainee ist Vorsitzende von Natanga Tutiaki und ihre Cousine.
She doesn't even spend any time on the river.
Die verbringt doch gar keine Zeit am Fluss. Was weiß die schon? Das regt mich wirklich auf. Leute wie Nancy von außerhalb entscheiden einfach über unseren Kopf hinweg, ohne die Belange derjenigen zu berücksichtigen, die am Fluss leben.
Gut zwei Stunden dauert die Autofahrt von der einen Cousine zur anderen. Von Pipiriki, dem Nest, bis nach Whanganui Stadt, zur Flussmündung. Da, wo sich der Whanganui unter Möwengekreische in die Tasmanische See ergießt und Riesenfelsbrocken das Ufer schützen. Nancy Twaineys Büro befindet sich im Gewerbegebiet in einem Betonklotz. Gegenüber ein Fastfood-Restaurant und ein Supermarkt. Da ist sie ja. Shake hands und gleich die Frage, wie ist das zwischen ihr und Josephine? Jose wer? Ach so, ihre Cousine. Nancy schaut entgeistert. Da gäbe es nicht viel zu sagen. Punkt.
stattdessen Grundsätzliches. Ein reines Frage- und Antwortspiel zwischen Tür und Angel, das sei mit ihr nicht zu machen. Sie werde schon etwas sagen, aber zu ihren Bedingungen.
Ja, das mache ich. Aber vorher erzähl du doch erst mal was von dir. Erst einmal will ich wissen, mit wem ich es zu tun habe.
Die Vorsitzende des Dachverbands der Maori-Stämme am Whanganui und qua Gesetz so etwas wie die Wächterin des Flusses läuft gemächlich in ihr Büro, setzt sich, sortiert erstmal in aller Ruhe ihre Unterlagen auf dem Schreibtisch, lässt sich Zeit. Mit Journalisten hat Nancy anscheinend nicht die besten Erfahrungen gemacht, erst recht nicht mit ausländischen.
Ja, absolut. Wir nennen sie Fly-by-Nighters. Du fliegst schnell her, nimmst, was du brauchst und schon bist du wieder weg. Das deckt sich nicht unbedingt mit unserer Vorstellung von Reziprozität, dem gegenseitigen Austausch. Du kannst nicht nur nehmen, sondern musst auch geben. Du kannst nicht einfach herkommen, deine Story einsacken und das war's. Für uns muss es sich auch lohnen. Nun, ich würde mir wünschen, dass dein Bericht dazu beiträgt, in anderen Ländern ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Es gibt unter den indigenen Völkern weltweit tolles Wissen, tollen Intellekt, tolles Handeln, das allen Kulturen und Ländern der Erde zugutekommen könnte.
Te'awa Tapua, der Fluss als Ahne, als unteilbares und lebendiges Ganzes, wie es im Gesetz heißt. Nancy hat lange dafür kämpfen müssen. Wie viel Zeit man denn mitgebracht habe, will sie wissen. Sie habe da auf ihrem Computer eine kleine Dia-Show. Zum ersten Mal huscht ein Lächeln über ihre Lippen. Ein paar Klicks später und schon tauchen die ersten Fotos auf. Nancy in Wellington, der Hauptstadt, in traditioneller Tracht. Nancy im Beehive, dem neuseeländischen Parlament. Nancy hier, Nancy da. Mit rund 400 anderen Maori aus der Gegend war sie am 15. März 2017 extra nach Wellington gefahren, um bei der entscheidenden dritten Lesung im Parlament dabei zu sein. Schließlich war das ja ihre Idee mit dem Gesetz.
Wir sehen den Fluss nicht als unseren Besitz an. Wir wollen, dass anerkannt wird, der Fluss ist sein eigener Besitzer. Er ist seine eigene Einheit, sein eigenes Wesen. Ja, wir Menschen spielen da eine Rolle. Ja, es gibt einen rechtlichen Rahmen. Aber im Kern geht es darum, dass wir als Träger dafür Sorge tragen, die Interessen des Flusses zu vertreten.
Nancy schließt die Datei. Genug mit der Dia-Show. Und Zeit für ein Fazit. Es habe sich in den 7 Jahren seit Inkrafttreten des Personenstatus einiges zum Besseren verändert, konstatiert sie, ehe sie losrattert. Punkt 1. Es gab Geld für die Maori-Stämme entlang des Flusses als Entschädigung. 80 Millionen neuseeländische Dollar, nach heutigem Kurs gut 45 Millionen Euro. Punkt 2. Die Behörden mussten beim Bau einer Fußgängerbrücke über den Fluss nach ihrer Intervention nachbessern und in Absprache mit den Maori-Stämmen den Fischschutz verbessern und auf umliegenden Straßen ein Tempolimit einführen. Und Punkt 3, vor jeder neuen Maßnahme, die den Fluss betrifft, müssen die Stämme vorab informiert und konsultiert werden. Der Staat hat jetzt eine Bringschuld. Einerseits. Andererseits werden wie gehabt am Flussufer Bäume abgeholzt, belasten Sedimente und Exkremente das Wasser. Stimmt schon, gibt Nancy zu, doch die ganz große Ausbeutung, der ganz große Kahlschlag sei gestoppt. Sie klickt erneut auf ihre Computermaus. Das eine Foto, das will sie unbedingt noch zeigen. Hier, sie im Boot, bei der Pilgertour auf dem Whanganui. Das da in der Mitte, das ist sie. Bevor es aufs Wasser ging, habe sie ihre Ahnen um Erlaubnis gebeten, erzählt sie. Schließlich lebten ihre Seelen ja dort. Und sie dann mit jedem Paddelschlag gestreichelt.
Michael Franzen war am Whanganui unterwegs und hat viel darüber erfahren, was dieser Fluss mit dem besonderen Status den Menschen, die dort leben, bedeutet. Ich bedanke mich fürs Zuhören für heute. Hören Sie gern wieder rein in unseren Podcast. Wir freuen uns. Machen Sie es gut.